Radikal einmischen, der Podcast von CEOPS.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 von Radikal einmischen, dem CEOPS-Podcast mit mir Henriette und meiner heutigen Gästin Dilek. Hallo Dilek.
Hi Henriette.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns heute ein ganz besonderes, nischiges Thema vorgenommen, von dem ich glaube, dass es ganz schön relevant ist und auch noch relevanter werden wird. Und zwar werden wir uns mit der politischen Bildungsarbeit auf TikTok auseinandersetzen. Das Ganze läuft für uns unter dem Begriff des Content-Based Online Street Work. Dilek, magst du vielleicht zum Einführen erstmal nochmal kurz sagen, was ist Content-Based Online Street Work?
Unter Content-Based Online Streetwork versteht man generell Streetwork, der eben durch die Erstellung von Content auf Social Media betrieben wird. Also das bedeutet zum Beispiel, dass man Postings auf Instagram erstellt oder eben Reels oder TikTok-Videos, die eine bestimmte Botschaft haben und die an ein bestimmtes Publikum vermittelt werden sollen. Das können Stitches auf TikTok sein, das können aber auch Instagram-Postings zu gesellschaftspolitischen Themen sein oder eben auch sogenannte alternative Narrative oder Biografiearbeit. Also da sind die Möglichkeiten unbegrenzt.
Nun haben wir uns ja als besonderes Thema für heute TikTok rausgesucht. Was macht die Plattform für dich aus, Dilek?
Also für mich ist TikTok die wichtigste Social-Media-Plattform momentan aus jeglicher Hinsicht. Ein Grund dafür ist, dass die Plattform sehr, sehr, sehr stark wächst und die am stärksten vertretete Altersgruppe auf TikTok sind die 18- bis 24-Jährigen. Also wir haben viele Jugendliche und junge Erwachsene auf TikTok. Und zwischen 2020 und bis Anfang 2022 war TikTok sogar die am meisten heruntergeladene App weltweit. Und um das Ganze ein bisschen zu visualisieren, glaube ich, habe mal irgendwo gelesen, dass doppelt so viele Menschen TikTok nutzen als Leute, die ein Netflix-Abo haben.
Das ist eine Menge. Ja.
Genau. Und ich denke also generell als Gesellschaft sollten wir uns alle darauf einstellen, dass TikTok eben bleibt und auch zukünftig eine große Rolle spielen wird, was eben Trendsettings, Popkultur, aber eben auch politische Bildung angeht. Und ja, dadurch natürlich das, was TikTok ausmacht, sind diese kurzen Videos. Ich glaube, die meisten Videos haben so im Schnitt 15 Sekunden, wenn nicht sogar weniger. Und das macht TikTok halt auch, um es auf Englisch zu sagen, addictive. Ja, man wird süchtig, weil man immer ganz viele verschiedene super kurze Videos sich in sehr kurzer Zeit angucken kann.
Ja, zudem können ja vor allem auch so kleinere Accounts auf TikTok super viral gehen, weil diese Plattform dadurch gekennzeichnet ist, dass sie wenig hierarchisch ist, gerade im Vergleich zu den klassischen Facebook, YouTube oder Instagram. Was war denn dein Lieblingsformat auf TikTok so in letzter Zeit?
Also ein bestimmtes Lieblingsformat habe ich nicht, aber wofür ich TikTok im Alltag benutze, sind zum Beispiel Empfehlungen für Beauty-Produkte tatsächlich. Rezepte schaue ich mir sehr gerne auf TikTok an. Generell Tipps und Tricks, sei es jetzt für eine Jobsuche zum Beispiel oder wie kann ich Freundschaften schließen im Erwachsenenalter oder auch was andere über ein bestimmtes Thema denken. Ich persönlich mag auch sehr die momentan sehr beliebten Katzenmemes. Vielleicht kennst du die auch, Henriette. Das ist die Katze, die tagträumt, diese schwarze Katze. Und auch die Katze, die so aussieht, als ob sie Auto fährt.
Ja, also, ich weiß, was du meinst.
Die schaue ich mir momentan sehr gerne an.
Okay, danke für diesen ersten kleinen Einblick. Jetzt haben unsere Zuhörenden, glaube ich, schon mal so ein grobes Verständnis für diese Plattform entwickelt, auch wenn sie vielleicht selbst nicht aktiv sind. Mich würde es noch interessieren, wir haben ja jetzt über deine Lieblingsformate gesprochen, Beauty-Tipps, Rezepte, Katzenvideos, dazwischen vielleicht auch mal was ja Ernsthafteres wie Job-Seeking-Tipps. Warum lohnt es sich denn, TikTok als Plattform für Bildungsarbeit oder sogar Online-Streetwork auf dem Schirm zu haben? Da geht es doch nur um Katzenvideos.
Na, das ist so ein Vorurteil, das Menschen über TikTok haben, also gerade die es nicht benutzen und auch nicht die App auf dem Handy haben, dass TikTok eigentlich aus oberflächlichem Content besteht oder da es nur Tanzvideos gibt. Also es stimmt nicht so ganz. Auf TikTok gibt es tatsächlich auch sehr viele politische und gesellschaftspolitische Inhalte. Und wir haben ja eben auch schon besprochen, dass die meisten Menschen, die TikTok nutzen, sich zwischen 18 und 24 Jahren befinden. Also das sind junge, erwachsene, Jugendliche teilweise, die man damit erreicht. Und Streetwork generell, also auch Online-Streetwork, muss da stattfinden, wo junge Menschen sich aufhalten. Und da sind wir auf TikTok natürlich genau richtig. Und auch das Runterbrechen von sehr komplexen Informationen auf sehr kurze Formate. Also wenn man denn diese Challenge schafft, das ist auch nicht leicht, aber wenn man es kriegt, hat das riesengroßes Potenzial, dass man eben politische, gesellschaftliche Botschaften in einem sehr kurzen Format mit einem sehr, sehr, sehr großen Publikum teilen kann. Ja, das nicht zu nutzen wäre natürlich ein großer Verlust für Menschen, die in der Bildungsarbeit tätig sind. Und ich denke, es dadurch, dass halt auch so viele Menschen, gerade auch junge Menschen, TikTok haben und TikTok-Videos konsumieren, hat das auch so eine Art sehr demokratischen Charakter eigentlich, weil es die Teilhabe an der Diskussion und an dem politischen Diskurs, der da stattfindet, doch sehr niederschwellig ist. Ja, alle können deine Videos stitchen, drauf antworten, Kommentare hinterlassen. Und ein weiteres Potenzial von TikTok ist natürlich auch, dass der Algorithmus sich sehr, sehr schnell an eine bestimmte Zielgruppe anpasst. Und das benutzen natürlich auch extremistische AkteurInnen. Und denen dieses Feld zu überlassen, als Menschen, die in der Jugendarbeit tätig sind oder in der politischen Bildungsarbeit, wäre meiner Ansicht nach katastrophal.
Das klingt so, als wäre da auf jeden Fall ein riesiges Potenzial, sowohl für die politische Bildungsarbeit als auch für das Online-Streetwork. Was können aber Herausforderungen sein, die einem da so begegnen?
Es gibt sehr viele Herausforderungen. Also eine Sache ist zum Beispiel die Tatsache, dass TikTok eine chinesische Social-Media-Plattform ist und dadurch eben auch, ich sag's mal so, sehr viel Zensur betrieben wird. Also politische und bildungspolitische, gesellschaftliche Themen werden automatisch durch den Algorithmus vernachlässigt beziehungsweise erst gar nicht angezeigt und manchmal sogar eben zensiert in Form von Accountsperrungen oder dass das Video komplett gelöscht wird. Das ist eine sehr große Herausforderung, gerade wenn man eben politischen, gesellschaftlichen Content auf TikTok produzieren möchte. Und die andere Sache ist natürlich, dass viele politische BildnerInnen Berührungsängste haben. Also nicht nur, weil es eben eine chinesische Social-Media-Plattform ist. Also nicht nur die politische Komponente spielt hierbei eine Rolle, sondern eben auch, wie ich eben schon genannt habe, es gibt sehr viele Vorurteile gegenüber TikTok und sehr viele Berührungsängste. Aber ich finde, diese Berührungsängste sollten von politisch aktiven MultiplikatorInnen definitiv angegangen werden und dekonstruiert werden, weil, wie schon erwähnt, da ist ein riesengroßes Potenzial, was noch nicht genug genutzt wird, finde ich. Was auch für einige Organisationen schwierig ist, ist natürlich, dass Authentizität sehr wichtig ist auf TikTok. Ja, also Authentizität, da zum Beispiel Videos zu produzieren, die einfach mit der Selfie-Cam, die sehr niederschwellig irgendwo in irgendeiner Küche gedreht werden. Da tun sich auch viele Organisationen, staatlich geförderte Institutionen schwer mit, weil der Anspruch, den man an sich selbst als solch eine politische Institution bzw. Organisation hat, ist ja eben professionell aussehenden Content zu produzieren. Und ich denke, viele haben auch deswegen so ein bisschen Berührungsängste, was TikTok angeht.
Ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Zumal TikTok als eine videobasierte Plattform auch schon fast notwendig macht, das eigene Gesicht auch in die Kamera zu halten. Ja, und das möchte ja nicht jede Person unbedingt machen.
Genau. Also gerade in der Extremismusprävention spielt ja Anonymität eine sehr große Rolle. Das ist natürlich für viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten, ein großes No-Go. Ja, und da ist natürlich eine weitere Herausforderung, wie kann ich guten Content kreieren, ohne mein Gesicht zu zeigen, obwohl der Algorithmus diese Videos sehr stark bevorzugt.
Hast du denn da vielleicht ein paar Tipps für uns parat, für diejenigen, die noch hadern, eigene Inhalte zu erstellen?
Also ich würde empfehlen, da zu schauen, was machen Menschen, was machen Accounts, die politischen Inhalt haben und auch Bildungsarbeit betreiben, aber ihr Gesicht nicht zeigen. Also man kann zum Beispiel auch Filter benutzen, die das Gesicht so stark verzerren, dass man die Person eigentlich gar nicht mehr erkennt. Und kann natürlich auch mit Bildern in Form von Slides auf TikTok arbeiten. Also da gibt's schon sehr viele Möglichkeiten, wenn man einfach mal die App herunterladen und so ein bisschen herumschnuppern. Was ist da eigentlich los? Wer macht politischen Content? Wie machen es andere Organisationen? Wie machen es andere UserInnen? Ich denke, da kann man sich sehr gut daran orientieren. Es gibt nämlich sehr, sehr guten Content von Menschen, die sehr große Reichweiten haben, aber trotzdem anonym geblieben sind. Und genau, und eine Sache, wie schon eben genannt, das, was eine Herausforderung für politische Organisationen sein kann, kann natürlich auch ein Vorteil für Menschen sein, die vielleicht nicht unbedingt in diesem Bereich arbeiten, aber selber aktiv sein möchten. Und zwar, dass es so niederschwellig ist, dass man einfach eine Selfie-Cam nehmen kann, die vom Handy und einfach drauf los ein Video, ein TikTok-Video drehen kann. Ja, das kann sowohl eine Herausforderung, aber eben auch in diesem Fall ein Vorteil sein. Also meine Empfehlung ist, just do it und schau, was dabei herauskommt. Was ich natürlich auch noch empfehlen kann für Menschen, die sich ein bisschen intensiver mit TikTok befassen möchten, ist der Newsletter von Markus Bösch. Der heißt Understanding TikTok. Da gibt's auch noch mal ein paar Tipps und Tricks.
Den packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, würde ich sagen. Wir haben ja schon ein bisschen das Thema angesprochen, aber ich frage trotzdem noch mal ein bisschen konkreter jetzt nach. Lassen sich auf TikTok bestimmte Trends oder Formate erkennen, die vielleicht immer wieder kommen oder die sich kategorisieren lassen? Gibt es bestimmte Strategien, wie man das für die politische Bildungsarbeit nutzen kann?
Das ist schwierig zu beantworten, weil TikTok ist wirklich riesig und dementsprechend gibt es eben auch sehr verschiedene Formate und Posting-Stils, also die sich sogar von Account zu Account ändern können. Besonders beliebt sind zum Beispiel TikTok-Memes. Also meiner Ansicht nach könnte man die auch sehr gut für politischen Content benutzen, da Memes eben den ernsten Charakter von gesellschaftspolitischen Themen so ein bisschen aufbrechen, aber immer noch gut die Botschaft rüberbringen, indem sie mit einem humorvollen Zugang das Ganze so ein bisschen niederschwelliger gestalten. Also Memes zu erstellen wäre auf jeden Fall zum Beispiel die Katzen-Memes, über die wir schon gesprochen haben, wäre eine Möglichkeit.
Kannst du da noch andere Beispiele nennen?
Ja, so was bei bekannteren Accounts zum Beispiel häufiger vorkommt, sind sogenannte Stitches. Also dort wird dann auf ein Video geantwortet, indem man es teilweise einblendet und dann den eigenen Teil des TikTok-Videos da hinzufügt. Und im gesellschaftspolitischen Kontext sind das meistens so problematische Videos von in Anführungsstrichen rechten Accounts, muss aber nicht sein, es können auch irgendwelche Menschen sein, die sich selbst nicht als rechts einordnen. Aber meistens enthalten sie menschenfeindliche Aussagen, also zum Beispiel antifeministische Inhalte. Und was zum Beispiel politisch aktive UserInnen machen, ist, dass sie durch einen Stitch diese diskriminierenden Argumente entweder entkräften oder eben durch eine alternative Geschichte dem entgegenwirken. Das ist etwas, was man sehr oft auf TikTok sieht.
Was unterscheidet dann, ob ein Account erfolgreich ist und ob ein Video ausgespielt wird oder eben nicht?
Das ist sehr unterschiedlich. So wirklich genau kann man da natürlich nichts sagen. Es ist schwierig zu sagen, dass genau diese Faktoren ein Video erfolgreich machen. Es ist eher eine Mischung aus allem und ein bisschen Zufall und Glück, denke ich. Aber was besonders wichtig ist natürlich die Authentizität, dass man da sieht, dass es eine Person, die zum Beispiel, indem man das eigene Gesicht zeigt oder irgendwas von seinem Charakter preisgibt und nicht versucht, alles perfekt zu gestalten. Und die andere Sache ist natürlich auch, wie man den Algorithmus nutzt, also welche Videos genau gestitcht werden, wie lang zum Beispiel das Video ist. Ich habe jetzt letztens erfahren, dass 7-Sekunden-Videos besonders bevorzugt werden, dass die eben besonders gezeigt werden. Aber so genau kann man das natürlich nicht festmachen.
Das ist ganz schön kurz, 7 Sekunden. Was mir ja immer wieder auffällt, wenn man sich mit so einer jungen und auch agilen Plattform wie TikTok beschäftigt, dass das Feld, in dem wir uns hier bewegen mit dem Online-Streetwork, ist einfach noch sehr neu. Und ich habe oft den Eindruck, da verschwimmen auch die Grenzen zwischen den Menschen, die das professionell machen, die damit ihr täglich Brot verdienen und Menschen, die das einfach machen, weil sie sich für ein nettes Miteinander in der Gesellschaft einsetzen wollen. Und dass da oftmals es schwierig ist, das auch zu unterscheiden. Und kennst du einen Kanal, wo das echt gut läuft auf TikTok?
Ja, und das ist auch ein Kanal, den ich selber sehr, sehr mag und gerne habe. Das ist Drew Affaello, die Person, die dahinter ist. Das ist eine indigene Frau, die sich über antifeministische und frauenfeindliche UserInnen lustig macht. Sie stitcht dann oft diese komischen Videos, die da auf TikTok veröffentlichen und ist eigentlich ganz sie selbst. Ja, also Drew beleidigt zum Beispiel gerne, macht sich lustig über das Aussehen der AntifeministInnen und nimmt Videos zum Beispiel in ihrer Wohnung auf. Also ne, sie nutzt also die gleichen Strategien wie die UserInnen aus den problematischen Inhalten, ja, also dass die da sehr beleidigend werden, aber sie dreht den Spieß quasi um und zeigt denen, ja, schau mal, wie sich das anfühlt, wenn Menschen sich über dein Aussehen lustig machen. Das ist natürlich für manche nicht geschmackvollste Weg, aber genau diese Authentizität macht Drew so erfolgreich. Und sie hat, glaube ich, mittlerweile mehr als 6 Millionen FollowerInnen und macht das momentan auch professionell. Aber wenn man sich die Videos anschauen würde, würde man denken, ach ja, das ist Drew, irgendeine alte Klassenkameradin, die jetzt TikTok-Videos dreht. Also das sieht man ihren Videos nicht an.
Aber dann ist da ja auch genau der Punkt schon angesprochen, auf den ich noch hinauskommen würde. Und zwar, wenn sie das jetzt professionell macht, ich habe immer so den Eindruck, dass das gar nicht so einfach ist für Organisationen oder politische BildnerInnen. Da wird oft super viel Wert auf gute Qualität von Bildungsmaterialien etc. gelegt. Und alles muss am besten perfekt sein. Perfektes Skript, alle Begriffe, die wichtig sind, sind perfekt erklärt. Die Ausleuchtung stimmt. Das kostet ganz schön viel Arbeit.
Ja, das stimmt. Ich würde aber auch sagen, wer bestimmt denn überhaupt, was perfekt ist und was nicht, was professionell ist und was nicht? Das sind so die Fragen, mit denen sich, finde ich, politische Organisationen vielleicht auch befassen sollten, weil es ist natürlich sehr schwer zu sagen, weil der Algorithmus von TikTok ist nicht sehr transparent. Aber wir wissen, dass, wie auch schon erwähnt, dass Authentizität ist die wichtigste Währung auf dieser Plattform. Also diese gut geschnittenen Videos, die du erwähnt hast, ja, also mit professioneller Kamera, mit deinem Mediateam, das war früher natürlich das A und O, ja, um eine breite Reichweite zu erlangen. Das sieht man auch, wenn du dich an die älteren YouTube-Videos erinnerst, so Mitte 2010. Mhm. Und mittlerweile sind die Menschen aber überflutet mit solchem Content. Da spielen natürlich auch diese sogenannten Beauty-InfluencerInnen aus YouTube eine sehr wichtige Rolle. Das hat damit angefangen, dass Menschen, die sich für Beauty zum Beispiel interessiert haben, einfach so Videos gedreht hat. Aber irgendwann hatten dann alle bezahlte Verträge mit großen Marken. Und dabei ist natürlich die Authentizität flöten gegangen. Ja, also diese Authentizität, die UserInnen, also Menschen wie du und ich, die sie früher hatten, die einfach so Videos gedreht haben und auf YouTube hochgeladen haben, das gab es nicht mehr eine sehr, sehr lange Zeit. Und das hat die Menschen aber am Anfang so angezogen. Ja, okay, das ist jetzt keine Werbung. Das ist ein persönlicher, echter, authentischer Review von einem Menschen, der irgendein Produkt zum Beispiel benutzt hat. Und das ging dann auf einmal plötzlich weg. Alle hatten so Verträge mit gewissen großen Marken. Und genau, und jetzt sehen wir natürlich den Trend, die Leute, die auf Social Media aktiv sind, wollen das wieder sehen. Und das gilt natürlich auch für Menschen, die nicht unbedingt ein Produkt verkaufen möchten, sondern politische Bildungsarbeit leisten, dass es da sehr, sehr wichtig ist, authentisch wirkenden Content zu kreieren. Also auch mal wegzukommen und sich zu trauen, mit der Smartphone-Kamera ein Video zu Antisemitismus zu drehen, es auf TikTok hochzuladen zum Beispiel.
Was denkst du, wie sich politische Bildungsarbeit zukünftig verändern wird durch eben die Verlagerung in den digitalen Raum?
Ich denke, es werden neue Berufe dadurch entstehen. Ich denke, es wird Social Media Firmen oder Social Media Menschen geben, die das Ganze vielleicht freiberuflich machen oder eben in so einer genannten Organisation arbeiten, die dann von politischen Bildungsinstitutionen oder Organisationen angestellt werden, um eben genau diesen Content auf TikTok zu kreieren. Also ich denke, es wird nicht mehr von der Organisation selber heraus gemacht, sondern es werden neue Organisationen entstehen, die nur politische Bildungsarbeit Öffentlichkeitsarbeit auf Social Media leisten. Also das ist so meine Einschätzung, wie das in Zukunft aussehen kann oder beziehungsweise aussehen wird wahrscheinlich. Und die andere Sache ist natürlich, wir werden selber als gesellschaftspolitisch aktive MultiplikatorInnen herausgefordert, unser eigenes Verständnis von Professionalität nochmal so ein bisschen zu überfragen und zu überdenken. Weil eine perfekte Kamera und perfekte Scripts, das ist meiner Meinung nach nicht das Erfolgsrezept, um auf Social Media vor allem jüngere Menschen zu erreichen. Und das ist ja eigentlich das Ziel, was wir mit unserer Bildungsarbeit erreichen möchten.
Das war unsere kleine Reise in Bildungsarbeit auf TikTok. Dilek, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst, dass du diesen Austausch mit mir heute vorgenommen hast. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß, habe auch einiges Neues gelernt, muss ich sagen. Und für all diejenigen, die uns gerade zuhören und sich denken, ach, ich hätte schon Lust, das auch selber zu machen, aber so ganz traue ich mich doch noch nicht. In unserem Lehrgang bieten wir euch auch die Möglichkeit und den Raum, euch auszuprobieren und euch in einem geschützten Umfeld Feedback zu holen. Nutzt das gerne, meldet euch an. Infos natürlich in den Shownotes. Und das war's von mir für heute. Danke, Dilek, dass du da warst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.